Ich habe immer gedacht, so mit 27 ist alles vorbei, weil halt der Kurt Cobain mit 27 gestorben ist und so viele andere. Aber bei mir war es eigentlich umgekehrt. Also da hat das Leben dann so richtig begonnen und dann konnten endlich mal Texte stehen bleiben, weil sie nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt waren.
Mehr als wir mir. Literaturgespräche aus dem Rosa Salon mit Katja Gasser.
Geschätzte Zuhörerinnen, Herbst und Lesen gehen besonders gut zusammen, finde ich. Was tun all die Menschen, die nicht lesen, wenn es draußen etwa regnet? Ich könnte mir ein Leben ohne Lesen nicht vorstellen. Ich verlöre den Boden unter den Füßen. Jedenfalls, seien Sie wieder herzlich willkommen beim Podcast Mehr als wir mir, Literaturgespräche aus dem Rosa Salon. Ich spreche hier in diesem Rahmen seit einigen Wochen mit österreichischen Autorinnen über das Leben, die Literatur und darüber, wie beides zusammenwirkt. Ich heiße Katja Gasser und mein heutiger Gast, der Schriftsteller Andreas Unterweger. Wie schön, dass du dir für unser Gespräch Zeit nimmst, Andreas. Herzlich willkommen.
Hallo, ich danke für das Willkommen heißen und ich bin sehr gerne hier.
Bevor wir, Andreas, ins Gespräch kommen, ein paar Sätze zu dir über dich. Andreas Unterweger ist Schriftsteller, Musiker und Übersetzer und Herausgeber einer der bekanntesten Literaturzeitschriften im deutschsprachigen Raum, Herausgeber der Manuskripte nämlich. Die Jury des Manuskriptepreises, den er 2016 zuerkannt bekam, also bevor er zum alleinigen Herausgeber wurde, begründete ihre Wahl wie folgt. Die Werke von Andreas Unterweger sind geprägt durch große stilistische Feinsinnigkeit und präzise Beobachtungen scheinbarer Nebensächlichkeiten, durch die rare Gabe, kleinen Dingen große Bedeutung zu verleihen. Seine Erzählungen, Naturschilderungen, Beziehungsgeschichten wirken fast schwerelos in ihrem Erzählton. Gerade daraus ergibt sich ihr Gewicht und ihre tiefere Bedeutung. Zitat Ende. Andreas Unterweger wurde 1978 in Graz geboren, hat Französisch und Germanistik studiert, in Graz und in Nantes, lebt heute wieder in Graz, ist Vater von zwei Kindern. Zu seinen Publikationen zählen, wie im Siebenten, sein Debüt aus dem Jahr 2009, das kostbarste aller Geschenke und das gelbe Buch, unter anderem eben. Sein jüngster Roman, auf den wir später noch genauer zu sprechen kommen werden, trägt den Titel So Long, Annemarie. Alle seine Bücher erscheinen im Droschel Verlag. Und an diesen Droschel Verlag meine Übergangsfrage zum eigentlichen Einstieg ins Gespräch. Was den Droschel Verlag angeht, bist du in gewisser Weise Patriot, richtig?
Ja, das hat sich sehr schön gefügt, so würde ich sagen. Ja. Also ich bin in Graz aufgewachsen. Ich hatte da immer diese Grazer Dichterfiguren vor Augen, zum Beispiel den Wolfgang Bauer, der ganz gerne nach Hause gegangen ist, wenn ich in die Schule gegangen bin, da habe ich ihn vorbeigehen sehen und das war halt wirklich so ein, wie soll ich sagen, so ein Wind ist da mitgeweht aus einer anderen Sphäre, ja, so ein richtiger Dichter halt. Ja. Alfred Kollerich war Lehrer an meiner Schule eine Zeit lang, bevor er in Pension gegangen ist und der Droschel Verlag hat da dazugehört, ja. Und ich muss sagen, als ich einen Verlag gesucht habe für mein erstes Buch, ich bin das damals ganz naiv und geradlinig angegangen, war für mich der Droschel der einzige Ansprechpartner und der erste. Und ich war dann sehr froh, dass sie mein Buch genommen haben. Ich kannte den Rainer Götz auch schon, der damals Redakteur bei den Manuskripten war, die mich ja erst veröffentlicht haben und so weiter und dann gefördert haben. Und so war das für mich alles immer ganz stimmig und ich fühle mich auch sehr, sehr wohl bei Droschel.
Womit wir beim Einstieg in das Gespräch wären, wie es in der Regel beginnt, nämlich ich habe immer den Wunsch, diesen Podcast mit einer Erinnerung zu beginnen, die etwas gemeinsam Erfahrenes aufruft oder wachruft. Und in deinem Fall ist es eine Abendveranstaltung vor 2 Jahren zu Ehren von Alfred Kollerich. Da war er gerade verstorben gewesen. er war eben Herausgeber der Manuskripte, eine der wichtigsten Figuren der österreichischen Literaturszene nach 1945, das sei nur eingeschoben. Jedenfalls, es fand ein Hommageabend für Alfred Kollerich statt und bei diesem Abend eben waren sehr viele Leute, unter anderem eben auch du, weil du ja sehr eng mit dieser Szenerie verwoben bist und jetzt die Manuskripte eben übernommen hast ganz. Und ich weiß, dass ich mir gedacht habe, wir kannten uns ja schon länger, aber wir hatten eigentlich noch nie miteinander gesprochen. Und dort kamen wir aber ins Gespräch und in der Erinnerung an diesen Abend habe ich mir gedacht, Andreas Unterweger hat eine seltene Gabe, nämlich einerseits sehr zurückhaltend zu sein und doch gehört zu werden. Das war es, was ich mir damals dachte und das blieb auch mein Eindruck und verfestigte sich. Welche Erinnerung hast denn du an diesen Abend?
Naja, das war eine wilde Zeit, ja, als Frede gestorben ist. Also da ist wirklich so eine Art Sturm losgebrochen für uns in der Manuskriptredaktion. Ein Sturm mit Ansage, weil Frede war ja schon sehr alt, also und auch sehr kränklich. Wir wussten, dass er eines Tages ihm nicht mehr kommen wird. Und er hatte dann tatsächlich den Schlaganfall im Büro, als wir alle da waren, und ist dann ein paar Tage danach leider verstorben, leider auch unter Corona-Umständen, also was war dann auch hoffentlich nicht einsam war, aber eben niemand zu ihm konnte. Und wie soll ich sagen, ich habe damals, also es war klar, dass sich das Leben ändert, ja, und auch mein Leben ändert. Und dieser Abend war so eine Art vorläufiger, weiß nicht, Gipfel dieser Entwicklung, ja, also vieles ist darauf zugelaufen, viele Besprechungen und Ankündigungen und viel Arbeit ist auf diesen einen Abend hinzugelaufen, den wir in einer unglaublich breit angelegten Kooperation in Graz veranstaltet haben. Da waren ja fast also alle wesentlichen Literaturplayer der Stadt daran beteiligt, ja. An den Abend selber Ich kann mich noch erinnern, dass der Klaus Kastberger mich geschockt hat. Beim Probegespräch hat er mich begrüßt mit der Frage, also einfach nur mein Gespräch zu üben. Bei Andreas Unterweger hat man schon vergessen, dass er Autor ist, weil man ihn nur noch als Manuskriptherausgeber wahrnimmt.
Schau, das ist der Charme von Klaus Kastberger, dafür ist er bekannt.
Da haben wir gedacht, okay, ich hoffe, dass nicht die ganze Welt das wieder Klaus sieht, aber das war nicht der Plan.
Klaus Kastberger, Alfred Kollerich, vor allem, wir werden auf Alfred Kollerich noch zu sprechen kommen, weil das ja ein sehr zentraler Moment eben auch deiner Literaturbiografie ist. Aber bevor wir zu Alfred Kollerich kommen, nur kurz noch bei diesem Abend bleibend, wir haben einander damals das Du-Wort angeboten und ich bin diesbezüglich eigentlich eher zurückhaltend. Und ich habe immer so Scheu davor, Leute zu früh zu duzen. Wie ist denn dein Verhältnis zu diesem Du und Sie?
Ich bin eigentlich auch immer sehr zurückhaltend. Und ich habe dich damals mit Du angesprochen, weil du mich ein paar Jahre vorher in Frankfurt mal mit Du angesprochen hast. Und du macht super. Katja ist da ganz locker. Aber es war offensichtlich ein Missverständnis. Also,
nein, das war jetzt kein Vorwurf. Ich hab das auch in angenehmer Erinnerung. Aber mich interessiert es manchmal. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge zu diesem Du einfach.
Nein, bin ich zurückhaltend. Auch bei Sie und Du. Ich mag das auch nicht. Und dann gibt es ja so gewisse Regeln, die ich immer vergesse und verwechsle. Und dann gibt es schwierige Fälle. Mann, Frau, älter, jünger. Oder ist es unhöflich, wenn man sagt, naja, Sie sind doch älter? Ich finde das immer sehr schwierig, ja.
Ich habe de facto auch die Erfahrung, auch wenn man in der Regel darüber scherzt, aber es gibt ein paar Leute, wo ich eigentlich wieder lieber hätte, dass man einander siezte. Also es gibt auch die Erfahrung, zumindest auf meiner Seite.
Kann ich nachempfinden, bei manchen Leuten.
Alfred Kollerich, wir haben das schon angesprochen, Alfred Kollerich war ja eben für dein eigenes Schreiben auch von zentraler Relevanz. Er hat dich in gewisser Weise entdeckt, gefördert, eben im Rahmen der Manuskripte. Und du hast ja viele Jahre auch an seiner Seite mit ihm an den Manuskripten gearbeitet. Ich stelle mir vor, dass diese Beziehung ja nicht nur einfach war, auch in diesen doch einigen Jahren an Übergang, bis du die Manuskripte selbst übernommen hast. Wie hat man sich denn diese Beziehung vorzustellen? War die väterlich? War die auch väterlich kompliziert?
Eigentlich nicht. Meine Beziehung zum Fredi hat ganz simpel begonnen. Ich bin relativ spät zu den Manuskripten gestoßen. Also da bin ich schon als Autor ein bisschen aufgetreten und so in Graz. Und eine Freundin hat mich mitgenommen, einfach, da gab es ein kleines Fest in der Manuskriptredaktion. Und ich wurde irgendwie da zum Alfred Kollerich buxiert und mich neben ihm hingesetzt und wir haben uns gleich blendend verstanden. Einerseits hatten wir den Anknüpfungspunkt im Wolfi Bauer, über den ich mal ein Nachwort geschrieben hatte und Diplomarbeit und so weiter. Und er hat es gelesen und es hat ihm gut gefallen. Ich hatte natürlich von ihm alles gelesen und war ihm ein Fan. Und er hatte, wie soll ich sagen, er war ja unglaublich lieber und umgänglicher Mensch. Also Fußball war auch ein Anknüpfungspunkt, der GAK. Es war wirklich, wirklich sehr schön, mit ihm zu sprechen. Und so sind wir einfach mal Freunde geworden. Wobei ich zuerst mal Autor geworden bin. Ja, also wir haben uns einmal unterhalten, dann hat er Texte von mir verlangt. Die hat er dann abgedruckt, dann haben wir uns öfter getroffen und so weiter. Er hat nicht alles abgedruckt, was ich ihm gegeben habe, aber viel. Ich habe dann den Manuskripte-Förderpreis der Stadt Graz und so weiter bekommen. Also er war so richtig ein Förderer, ja, durch glückliche Umstände und geografische Nähe, wie das eben oft ist, ja. Ich glaube, den Förderpreis der Manuskripte, den verdanke ich eigentlich meinen Eltern, weil ich hatte eine Lesung am Ländplatz, das ist ein Bauernmarktplatz in Graz, wo ich in der Nähe gewohnt habe damals, so auf einem Marktstand irgendwo mitten im Gewusel. Und meine Eltern haben den Kollerich getroffen in der Herrengasse und haben gesagt, ja komm doch mit, da gibt's eine, oder kommen Sie mit, da gibt's eine Lesung. Und er ist mitgegangen und das hat ihm sehr gut gefallen, einerseits die Literatur, andererseits die Stimmung. Und bald darauf habe ich diesen Preis bekommen. Ja, also das sind so diese glücklichen Fügungen, wie das eben sich schön fügt, wenn man Glück hat. Ja. Danach war Alfred Kollerich länger krank, 2008, 2009, da hatte er so einen Zusammenbruch mit künstlichem Tiefschlaf und so weiter. Und damals kam erstmals die Idee auf, dass ich bei den Manuskripten mehr machen könnte. Die Idee hatte Rainer Götz, der damals eben Droschel-Lektor war und Manuskripte-Redakteur, weil er das nicht mehr geschafft hat und er hat meint, ja, da könnte ja der Andreas Unterweger. Ich war eher geschockt von dieser ganzen Entwicklung, weil ich wollte einfach nur Schriftsteller sein. Also das war, dieser Ruf hat mich genau da ereilt, wo ich alle anderen Jobs gerade abgelegt hatte. Und gesagt, ich nur noch schreiben und jetzt kommt mein Debütroman und das wird super. Nie mehr arbeiten, nur noch schreiben. Und dann war dieser Vorschlag, ich habe dann gemacht, ja, so als Team oder so, irgendwie könnte man das versuchen. Aber der Alfred Kollerich ist ja dann zum Glück zurückgekommen. Und das war das einzige Mal, dass unsere Beziehung irgendwie schwierig war, weil er, also ich bin dann eingestiegen, ich habe gesagt, bitte so wenig wie möglich. Und dann hatte ich, glaube ich, 10 Stunden im Monat, habe ich dann jahrelang bei den Manuskripten gearbeitet. Also immer so einen Packen Texte bekommen, einen Monat lang gelesen und dann eben die 3, 4 vorgestellt, wo ich meinte, da ist vielleicht was dahinter. Und bei dieser ersten Arbeitssitzung, das war die einzig unangenehme Erfahrung mit dem Fredi, weil er hat ein bisschen, also er mochte das nicht, wenn er das Gefühl hatte, man will ihm das wegnehmen. Ja? Und ich wollte ihm das ja überhaupt nicht wegnehmen. Im Gegenteil, ich mich sehr gefreut, dass er wieder da war, aber er war so ein bisschen, ja, schauen wir mal, ne, dein Literaturverständnis ein bisschen abklopfen.
Ob das was kann.
Ja, aber schon am Ende dieser ersten Sitzung haben wir uns wieder gut vertragen. Und so blieb es dann bis 2016, Ende 2016, als er mich dann zum Mitherausgeber ernannt hat. Also ich sage mal, er hat mir das schonend beigebracht, weil ich wollte das ja nie. Also und habe auch nie versucht, ihm da irgendwie was wegzunehmen oder mehr zu machen, als er will oder so. Das war für ihn vielleicht angenehm. Es kann sein, dass es viele andere vor mir wussten, dass ich da quasi der designierte Nachfolger bin. Ich habe das wirklich ganz spät erst erfahren, ja. So, als ich schon nicht mehr Nein sagen konnte, wahrscheinlich. Ja, und eigentlich hatten wir eine schöne Beziehung. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig sehr, sehr geschätzt. Also ich ihn auf jeden Fall. Und ich weiß, dass er, einfach meine Sachen auch gern gelesen hat. Also das hat er mir mehrfach gesagt. Er hatte durch diesen künstlichen Tiefschlaf ein bisschen seines Gedächtnisses verloren. Insofern hat er zweimal meine Bücher entdeckt und manches dann auch ein drittes Mal. Und das war immer sehr schön, diese Gespräche.
Du hast deine Eltern erwähnt, Andreas, und du bist ja selbst Elternteil, aber zunächst kurz bei deinen Eltern bleiben, weil du gesagt hast, in gewisser Weise hast du diesen Preis deinen Eltern zu verdanken, weil sie den Alfred Kollerich da zu diesem Platz gelotst haben. Du zitierst in einem deiner Bücher, auf das wir dann später noch zu sprechen kommen werden, das kostbarste aller Geschenke, einen Satz von Oksana Sabuschko, der lautet, die Eltern verfehlt man immer. Was verfehlst denn du an deinen Eltern?
Puh, ja genau, ich erinnere mich an die Stelle und kombiniert wird das mit dem Satz von Werner Schwab, nichts ist so traurig wie das Verfehlte. Was verfehle ich an meinen Eltern? Naja, meine Mutter ist aus Slowenien und ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen, aber irgendwie das gesamte Slowenische ist nicht so präsent in meinem Leben, wie es vermutlich in einer, also für Ausgewogenheit am Platz wäre. Ja? Also diese ganze Welt aus dem Süden ist so ein bisschen im Schatten immer bei mir. Ich freue mich dann über jede Kooperation mit Slowenien und so weiter. Aber ich bin eben in Österreich aufgewachsen und die österreichische Hälfte ist irgendwie eigentlich überproportional in meinem Wesen vertreten, weil eigentlich bin ich ein halber Slowener und das ist zwar eine Gegend, aber es sind doch zwei ziemlich unterschiedliche Sprachen und Melodien.
Sprichst du mit deinen Kindern Slowenisch?
Nein, spreche ich nicht, weil dazu kann ich es nicht mehr so gut. Also ich wollte ihnen keine Fehler beibringen. Ich habe nur mit meiner Oma Slowenisch gesprochen. Mit der Mutter wollte ich gar nicht und wenn ich den Kindern dann irgendwelche Fehler einimpfe, das muss jetzt auch nicht sein. Ja. Aber ich freue mich immer, wenn ich Slowenisch sprechen kann, wenn ich ein bisschen Zeit habe und es geht um Dinge, bei denen ich mich auskenne, also so einfache Dinge des Alltags, die ich als Kind eben im Slowenischen kennengelernt habe, dann ist das schon sehr schön, fühle mich kompetent. Schlimm ist, wenn es um Literatur geht, die ganzen Fachbegriffe und so weiter, ich keine Ahnung, ja.
Aus welcher Gegend in Slowenien kommt deine Mutter?
Aus Ljubljana. Also in Ljubljana geboren. Ja, aber ich freue mich immer, nach Slowenien zu kommen. Also vielleicht verfehle ich da das Slowenische. Und beim Vater ist es so, dass mein Vater ist Architekt und war Maler. Und oft habe ich den Eindruck, ich entscheide mich bei allen Dingen genau andersrum als der Vater. Also es mag mit den Talenten zu tun haben oder irgendwie anders, aber es ist so eine Art bewusstes Verfehlen, das wahrscheinlich für beide gut ist. Ja. Also er macht die Technik, ich mache die Sprache und so. Verfehlen wir uns, aber vielleicht ist das ja eine Art, sind es doch parallele Gleise oder so.
Du erzählst in dem, was ich jetzt kenne, immer wieder, dass du schon als Kind geschrieben hast und dass man dir früh schon zuschrieb, du würdest Dichter werden. Wie hat man sich das vorzustellen? Haben deine Eltern das sehr früh erkannt, dass du da eine besondere Gabe hast?
Ich weiß nicht, also ich war im Einzelkind, da wird man schnell besonders. Also da wird man genau beobachtet. Ja.
Kennst du das? Ja. Also aus der eigenen jetzigen Lebenserfahrung.
Ja, also man steht eben genau unter Beobachtung. Eltern, Großeltern und es ist ja sicher nicht schlecht, wenn man glaubt ja dann wirklich, man bekommt mehr Selbstbewusstsein. Natürlich auch mehr Druck vielleicht, aber auch mehr Selbstbewusstsein. Und ich habe halt gerne gereimt und so weiter, das machen wahrscheinlich viele Kinder. Aber ich habe eben auf jedes, was weiß ich, eine Zeit lang auf jeden Satz dann einen Reim hervorgezaubert oder so. Wahrscheinlich besser, als ich es heute kann. Oder der erste Schulaufsatz war gereimt. So das erste Mal in der Geschichte der Lehrerin, die irgendwie schon 40 Jahre im Amt war und dann gleich zwei, weil mein Sitznachbar hat alles abgeschrieben. Wir hatten da ein schönes Gedicht, ja, so gingen spazieren mit einem Schirm und solche Sachen. Also eigentlich war es so eine Art Rap. Ja, ja und ich glaube, das kommt daher, dass ich sehr viel so, das waren slowenische Gedichte gehört habe als Kind von meiner Oma und von meiner Mama. und Lieder, aber also vor allem Kindergedichte, Michurczki von Otton Szupancic, also das, vielleicht kommt es daher, ja.
Welche Lieder hast du gehört als Kind? Kannst du dich noch an was erinnern?
An die Lieder kann man nicht erinnern, nur die Gedichte, weil ich habe noch die Bücher und schaue es mir manchmal an. Diese schönen alten Illustrationen und so weiter. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich wurde eben gefördert in die Richtung. Ja, mein Opa hat mir Winnetou vorgelesen. Das hat mich sehr schnell zum Lesen gebracht, weil das war mein Mittagsschlaf. Also seine Mittagsschlaf, er ist immer eingeschlafen nach ein paar Seiten und da musste ich selber lesen, damit ich weiterkomme. Also am Ende des ersten Bandes war schon ich am Ruder.
Hast du dem Großvater vorgelesen?
Habe ich dem Großvater vorgelesen. Und mein Vater hat mir dann immer Bücher mitgebracht, was auch schön war. Ja. Das war damals, wir haben das gekauft und gekauft. Und jetzt noch wissen wir nicht, wohin damit. Die Keller sind voll, ja.
Andreas, du bist inzwischen eben selbst Vater zweier Kinder und eben es steht auch in deinen Kurzbiografien immer dabei, dass du Vater von zwei Kindern bist. Das ist ja relativ, also inzwischen vielleicht üblicher, aber früher stand das immer nur bei Frauen, bei Männern war es egal, ob sie Väter waren oder nicht oder wie viele Kinder sie hatten. Jedenfalls der Umstand, dass du Vater bist, spiegelt sich aber auch in deinem Schreiben wieder. Eben, ich habe dieses Buch erwähnt, das kostbarste aller Geschenke. Ist vieles, aber unter anderem eben auch eine Beschäftigung mit der Rolle des Vaters. Bist du dadurch, dass du Vater bist, auch ein anderer im Schreiben geworden?
Das ist eine interessante Frage. Im Schreiben weiß ich nicht, im Allgemeinen wahrscheinlich schon. Ich schreibe es wahrscheinlich hinein, weil ich stolz bin drauf, irgendwie. Hätte ich mir nie zugetraut früher. Verheiratet, zwei Kinder, wow. Und es sind ja wirklich zwei sehr liebe Mädchen und eine tolle Frau. Also ich definiere mich da schon stark drüber, spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Im Schreiben hat es mich wahrscheinlich insofern verändert, dass ich effizienter werden musste. Und vielleicht bin ich ein bisschen kämpferischer geworden noch beim Schreiben. Ich weiß aber nicht so recht, ich war schon vorher ziemlich, also zum Teil in gewisser Hinsicht aufmüpfig oder irgendwie eigensinnig, um einen eigenen Weg zu gehen. Auf der anderen Seite jetzt hinsichtlich politischem Engagement oder so vielleicht nicht so kämpferisch, aber ich darf nicht sehen, inwieweit das was bringen soll oder was bringen kann. Aber ich weiß nicht, ob es mich im Schreiben verändert hat. Das muss vielleicht die Germanistik entscheiden. Das kann ich schwer sagen.
Etwas, was in deiner Literatur immer wieder hervorgehoben wird, ist diese spezifische Form der Leichtigkeit, auch diese Zuwendung hin zu, ich nenne es jetzt behelfsmäßig Positiven, also etwas Helles durchzieht deine Literatur. Das Schwere ist zwar immer mitgemeint, aber es ist das Helle, das dann letztlich auch, was den neuen Roman angeht, finde ich, überwiegt. Worin gründet denn das? Bist du ein den Menschen immer schon sehr zugewandter Mensch gewesen?
Puh, naja, in der Kindheit vielleicht schon, wobei ich immer weggelaufen bin von den Tanten und so. Es war so eine Entwicklung, also ich muss sagen, als Jugendlicher war ich überhaupt nicht positiv gestimmt eigentlich, sondern das war auch die Blütezeit des Grunge und da waren wir alle eher negativ gestimmt und irgendwie zwischen Melancholie und Selbstzerstörung unterwegs. Aber eigentlich die Befreiung davon war, zu sehen, dass es auch schöne Dinge gibt im Leben. Und ich habe eigentlich 10 Jahre gebraucht, also so mit Mitte 20, kurz nach Mitte 20. Ich habe mir gedacht, so mit 27 ist alles vorbei, weil halt der Kurt Cobain mit 27 gestorben ist und so viele andere. Aber bei mir war es eigentlich umgekehrt, also da hat das Leben dann so richtig begonnen und dann konnten endlich mal Texte stehen bleiben, weil sie nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt waren oder so. Und das waren einfach schöne Erlebnisse, ja, oder auch das Beziehungen klappen oder dass man den Führerschein machen kann oder das Studium beenden kann. Ja, lauter Erfolgserlebnisse, kleine. Das hat mich, glaube ich, geprägt. Und ich hatte irgendwie dann so auch ein bisschen die Nase voll von diesem ständigen österreichischen Jammern und der Düsternis. Also dieses Klischee, was weiß ich, Thomas Bernhard, Wien und die Beinprothese vom Artmann. Das ist zwar, ich finde das alles super, so für sich, ja. Aber muss ich da jetzt auch noch schimpfen über Graz, wie schrecklich oder so? Diese positiven Sachen haben mich auch angesprochen, auch in der Literatur. Ich finde zum Beispiel sehr wenig Beachtung gefunden hat das Happy Art and Attitude Manifest von Wolfgang Bauer und Gunter Falk, wo sie so eine Art Vorläufer des Hippietums waren, wo sie sich ganz auf Glück, Freude und Lust konzentrieren. Ja, und dann gibt es auch Texte von Wolfi Bauer dazu, wo er schreibt, ah, Wolfi, lieber Wolfi, was für ein tolles Leben du nicht führst, wenn du mit einem Mustang durch die Prärie und dann im See badest und so. Das ist so völlig überdreht. Und ich finde, dass bei diesen positiven Sachen auch das Negative immer mitschwingt. Also man denkt sich, okay, wenn jemand sich so aufputscht eigentlich, ja, und so sehr aufs Positive klammert, ja, was verschweigt er dann, ja? Ich muss dann gar nicht das Negative gar nicht ausmalen oder so, weil den Schatten sieht man dann eh. Ja, und Ernest Hemingway ist so ähnlich, vor allem in den Texten, wo er schon ein bisschen wahnsinnig ist. Da beschwört auch das Positive mit einer Imbrunst darauf, dass das wehtut. Ja.
Ich wollte auf beides zu sprechen kommen. Jetzt hast du es sozusagen vorweggenommen, wenn wir bei Hemingway ansetzen, der Satz, schreibe den wahrsten Satz, den du schreiben kannst, der begleitet dich ja seit langem. Und überhaupt Hemingway, dient er nach wie vor als Antriebsmotor? Also schreibe den wahrsten Satz, den du schreiben kannst. Und wenn ja, was genau heißt es?
Naja, was Hemingway meint damit in seinem Paris-Buch, soweit ich es verstanden habe, ist eben, dass man sich nicht irgendwie einen Plan vornimmt, was man schreiben möchte oder eine Idee und dann eine Einleitung dazu schreibt oder so, sondern dass man gleich auf den Punkt kommt. Also letztlich, glaube ich, beschreibt er sowas, wie man eine Kurzgeschichte schreiben soll oder wie die Kurzgeschichte, die Short Story starten soll. Ja, direkter Einstieg und mal mit einer Tatsache beginnen, ja. Das war für mich lange ein Problem, weil ich mir immer gedacht habe, also ich möchte eine Geschichte erzählen und wie fängt man das an und so weiter. Es war für mich ein großer Durchbruch beim Schreiben, dann mal mit einzelnen Sätzen einfach Notizen, mal ein Satz, der stimmt, ohne jetzt zu sagen, das muss ein Gedicht werden oder das muss eine Kurzgeschichte werden oder so. Das, mein Werk oder meine Arbeiten sind tatsächlich so gewachsen. Das erste waren einzelne Sätze und dann wurden es Absätze und irgendwann war meine Erzählung von 1,5 Seiten. Und später habe ich das zu Romanen zusammengebaut. Ich mag diesen Schreibtipp von Hemingway. Der kommt aus einem Paris-Buch, wo er sich selbst als jungen Schriftsteller in Paris porträtiert. Das ist so ein märchenhaftes Paris, mit im Rückblick betrachtet. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dazwischen waren, 30, 40. Das meiste davon wird nicht stimmen. Die Erinnerung ist wahrscheinlich sehr trügerisch in den meisten Fällen. Aber es ist so eine Art Märchen, sehr berührend, finde ich. Dieser alte Mann, der irgendwie doch gescheitert ist auf so vielen Ebenen, weil er sich selbst nochmal als Jungen zeichnet. Und heute noch als Motor, ich habe das irgendwie verinnerlicht. Ja? Also das mit dem wahrsten Satz, das kann man sich natürlich, das ist Interpretationssache, was ist jetzt das Wahre? Ich habe immer den Eindruck, es hat mit Musik zu tun. Wenn der Satz vom Rhythmus stimmt und eine mehr oder weniger einfache Aussage und wo man dann das Gefühl hat, da kann man andere Sätze dran bauen. Ja? Das sagt der Hemingway auch, schreibt den wahrsten Satz und dann noch einen und noch einen und macht es so. Ja? Das habe ich für mich irgendwie verinnerlicht, wobei ich mittlerweile halt ein bisschen vielleicht souveräner agieren kann, hoffentlich, manchmal. Ja, es ist ja mein Hemingway, ja, es ist ja jetzt nicht, ich weiß ja nicht, ob das der Ernest Hemingway ist, also wenn ich da oft lese, wie andere ihn interpretieren oder auf welche Textstellen andere ihr Urteil gründen, dann denke ich mir, das ist ein anderer Autor, ja, ich habe halt meinen Hemingway, der da durch dieses Märchen Paris läuft und immer versucht, krampfhaft das Positive zu sehen.
Das erinnert mich nur, weil du da sagst, es ist mein Hemingway, in deinem neuen Roman, auf den wir jetzt dann gleich noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen, findet sich eine Stelle, dieser Roman ist voller literarischer Bezüge, Zitate, unter anderem eben Gottfried Benn wird mit einem Gedicht an einer Stelle zitiert und im Anschluss an das Zitat dieses Gedichts findet sich folgender Satz, also Halbsatz, nicht, dass ich das Gedicht verstanden hätte, aber ich hatte doch den Eindruck, dass es mich verstand. Und mich hat das so angesprochen, diese Stelle, weil ich mir gedacht habe, das ist überhaupt eine sehr schöne Leseerfahrung. Nicht? Das ist gar nicht darum, man spricht in der Regel darüber, einen Text verstanden zu haben, aber sehr häufig fühlt man sich von einem Text verstanden und glaubt dann, ihn verstanden zu haben. Also ich finde, dass das sehr schön eingekreist ist da an deiner Stelle, an dieser Stelle. Und ist das deine Leseerfahrung grundsätzlich, also dass es eher eben darum geht, in einem Text die Ansprache zu finden als umgekehrt?
Puh, ja, manchmal ergibt es sich hoffentlich so, ja. Wie gesagt, wie ich beim Hemingway gesagt habe, das war halt mein Hemingway. Der hat mit dem, ich kann mich erinnern, später mal ein Buch gelesen, Hemingway und die Frauen. Das war entsetzlich, ja, also das ist nicht mein Hemingway, mit dem habe ich nichts zu tun. Aber es gibt dann Bücher von Hemingway, wo ich mich verstanden fühle, wo ich das Gefühl habe, ich laufe dort rum. Ja. Bei Gottfried Benn ist es ähnlich. Es gibt auch ein Buch, Gottfried Benn und die Frauen, das ist genauso entsetzlich. Also mit dem habe ich auch, da distanziere ich mich. Ja. Von anderen Typen wie Michel Houellebecq ganz zu schweigen. Ja. Aber ja, also ich mochte diesen Satz auch. Er ist immer ein bisschen, er geht ein bisschen ins Mystische, sagen wir so. Es gibt ja auch Vorbilder, ich glaube, bei, was ist das, Rilke, da nicht ich werde euch schreiben, sondern diesmal werden wir geschrieben werden oder so. Jonathan Franzen hat das dann irgendwo mal, das war, der hatte ich, glaube ich, im Hinterkopf bei der Stelle. Ja. Aber es zielt ins Mystische, ich muss nicht genau wissen, was es heißt.
Nur eine Frage noch, bevor wir auf das auf den Roman zu sprechen kommen, auf den neuen, weil du das Musikalische erwähnt hast. Wie stehen denn diese unterschiedlichen Bereiche, die du ja in deinem Leben bewirtschaftest, übersetzen, Musik machen und Literatur zueinander? Wie sind denn die Verhältnisse zu diesen unterschiedlichen Bereichen?
Ja, also die Musik, die habe ich ja eigentlich nur noch als Maskottchen in meiner Kurzbiografie, weil die kaum noch eine Rolle spielt. Aber vor 15, 20 Jahren war ich mit meiner Band recht aktiv da in Graz und ich muss sagen, dass das Songschreiben auch ein ganz wichtiger Schritt für mich war. Also, dass das gelingt, dass man einen Song schreibt, das war eine wunderbare Erfahrung. Ich war dann sehr glücklich mit dem, was ich schreiben konnte für die Band und habe heute noch den Eindruck, dass das zu den besten Sachen gehört, die ich geschrieben habe, manche Songs. Das Problem ist halt, das Musikmachen sehr, sehr kompliziert ist, weil es reicht ja nicht, das Ding zu schreiben, wie bei uns Schriftstellern, sondern du musst es dann auch vorspielen können und du musst es gut aufnehmen können. Du musst mit anderen Menschen zusammenspielen können, mit anderen Menschen dich vertragen. Und das macht Musikmachen unglaublich komplex. Und in dem Bereich, der über das Musikschreiben hinausgeht, bin ich sicherlich Dilettant, ja. Aber diesen Dilettantismus, den gönne ich mir dann noch als eine Art Freiheit in der Kurzbiografie und jetzt vor kurzem im Café Museum nochmal Gitarre gespielt, ja. Noir-Désir zur Lesung dazu. Für sowas reicht es dann schon noch, aber das kann man dann nicht auf CD pressen oder irgendwie auf Spotify oder so.
Noir-Désir, das ist das Stichwort, mit dem wir tatsächlich etwas detaillierter zu So Long Annemarie voranschreiten, so der Titel eben des jüngsten Romans. So Long Annemarie, der Titel ruft natürlich bei den allermeisten sofort Leonard Cohen, So Long Marianne hervor. Wenn wir ganz kurz beim Titel stehen bleiben, wie wichtig war es dir denn, diesen Kontext, oder warum war es dir wichtig, diesen Kontext hervorzurufen oder zu evozieren?
Naja, also erstens mal mag ich Wortspiele und so weiter. Gerade bei Titeln finde ich das immer charmant. Und es ist eigentlich so ein ähnliches Prinzip wie bei meinem ersten Roman, der hieß Wie im Siebten. Hat in Wien gespielt, alle denken an den siebten Himmel, aber es war eben der siebte Bezirk. Wie im siebten, und diese Fallhöhe zwischen dem siebten Himmel und dem siebten Bezirk.
Ist ein geringeter, durchschnittlicher Bobo, sagen.
Ja. Also ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit oder zwischen Traum und Wirklichkeit, die kann dann doch relativ groß sein. Und genau davon handelt der Roman. Und hier ist es eigentlich so ähnlich. Also bei So Long Marianne, da klingt eben diese Hymne von Leonard Cohen an. Und jetzt gab es auch den Film, ja, und mystische Geliebte und diese unglaublich legendenumrankte Liebesgeschichte. Aber Annemarie ist dann halt doch was anderes. Ja. Das ist doch dann die harte Realität. Und zwischen diesen beiden Polen schwankt ja auch das Buch, denke ich.
Wobei im Zweifelsfall mein Herz für die Annemarie schlüge, muss ich sagen. Bevor wir zum Inhalt und überhaupt zur Struktur dieses Romans genauer kommen, etwas, was diesen Roman und überhaupt dein Werk ja prägt und auszeichnet, ist eine immer mitgedachte Reflexion über das eigene Tun. Also das Schreiben über das Schreiben über das Schreiben über das Schreiben, während man es tut. Ist dieses Schreiben über das Schreiben, während man über etwas anderes schreibt als über das Schreiben, auch so etwas wie das, der Versuch, die Angst vor der Trivialität zu bannen?
Ja, vermutlich, oder um das zu vermeiden. Also ich komme aus einer Schule, die ich mir selbst durchs Lesen erschaffen habe, diese Schule, wo eigentlich das Misstrauen gegenüber dem herkömmlichen Erzählen sehr groß ist und immer betont wird eben das, wie soll ich sagen, dass der Unterschied zwischen dieser Geschichte und der Wirklichkeit sehr groß ist, oder nur weil das da steht, heißt das nicht, dass es passiert, oder dass man eigentlich durch die Sprache ist das, wo die Literatur passiert und jetzt nicht die Vorstellungen, die sie evoziert und so weiter. Mallarmé hat gesagt, Gedichte macht man nicht mit Ideen, sondern mit Wörtern. Das ist ähnlich wie Hemingway mit seinem Wahnsatz. Also diese Materialität der Sprache ist auch sehr wichtig. Wahrscheinlich deshalb ziehe ich da immer mehrere Böden ein, einfach um nicht jetzt irgendeine ja wirklich triviale Geschichte zu erzählen. Also da habe ich oft auch schon Angst. Ja. Da kommt der Lektor dann und sagt, warum vertraust du der eigenen Geschichte nicht oder so? Kürz doch diese Ebene weg, ja. Und dann wird es wieder lesbar, glaube ich.
Gab es in dem Roman noch mehrere Ebenen, die mitgespielt haben? Es gibt jetzt schon genug Ebenen, aber gab es noch mehr, und der Lektor hat dir geraten, dann doch die achte rauszunehmen oder so?
Es gab, also manche Ebenen waren noch stärker präsent, sagen wir so. Ich habe es ein bisschen gekürzt, 10 Seiten oder so habe ich gekürzt, so wirklich quer durch. Die Verlaine-Ebene zum Beispiel war noch dichter. Ja, ja, aber ja, ich vertraue der Geschichte zu wenig. Also ich weiß das nicht, das ist so ein Grundgefühl. Ich lese sehr gerne manchmal Erzählungen, also gut erzählte Sachen, auch mit den Kindern, ja, Herr der Ringe oder sowas ist fantastisch, oder Narnia, keine Ahnung. Aber als Leser und als Autor sind doch verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das notwendig ist, dass ich jetzt einfach einfach nur eine Geschichte erzähle, was eh schwer genug ist, aber ist halt nicht so mein Ding. Ja.
Das war vielleicht, es hatte geheißen, rund um das Aufkommen von Daniel Kehlmann und Thomas Glavinic, da war das dazugehörige Narrativ, dass die sich mit dem Erzählen von einfachen Geschichten gegen das doktrinär gewordene Avantgardistische aufgelehnt hätten. Nicht? Und die Notwendigkeit gibt es im Moment, glaube ich, eher weniger. Also die Überpräsenz der Avantgarde war jetzt nicht unser Problem.
Das ist nicht das Problem, das kann ich auch aus der Manuskriptredaktion bestätigen. Die Leute erzählen da völlig unverfroren vor sich hin, was immer ihnen begegnet. Aber wie gesagt, damit, also das sehe ich eigentlich nicht, warum man das machen sollte oder noch machen sollte. Es gibt ja großartige Erzählungen, ja, in der Art. Ich wollte immer eher der Richtung Avantgarde gehen. Ich bin eben aufgewachsen. Also meine zwei Autoren, das waren tatsächlich Männer, ne, waren im Handke und Bernhard, und die waren auch immer gegen Geschichten eigentlich. Ja. Also Bernhard hat mir gesagt, er schießt die Geschichte ab, wenn er sie sieht, und nur die Musik zählt. Und im Handke waren immer andere Dinge, also genaue Beobachtung und auch eine schöne Melodie. Mir ging es da immer eher so um die Musik und oft dann so verrückte Spielereien oder solche Sachen. Ja. Und Wolfi Bauer natürlich, der hat es ja auf die Bühne gebracht, ja, wo sie einer schreibt, sich selbst auf die Bühne schreibt, damit er unsterblich wird. In dem Moment, wo das gespürt wird, bin ich unsterblich. Das ist eine brillante Idee. also solche Dinge haben mich mehr interessiert, ja, als jetzt einen spannenden Plot zu erzählen. Bei den Kindern lese ich es gerne vor. Ja.
Dennoch gibt es Handlungsstränge, die man auch, wenn auch ungenügend komplex, aber man kann sie doch nacherzählen, zumindest wenn man den Mut aufbringt, zwei Teile rauszunehmen oder so. Und das tue ich jetzt. Das Buch erzählt vom eigentlich in einer dieser tiefen Schichten vom Ende einer Liebe, vom Abschiednehmen von einer Liebe, eben in jungen Jahren, so in den 20er Jahren, zugleich vom Beginn von so etwas wie einem Erwachsenenleben, in das sich zunehmend die Literatur einschreibt. Und es ist dieses Buch nicht zuletzt eine sehr intensive Beschäftigung mit sehr unterschiedlichen und dann doch wieder überlappenden literarischen Strömungen. Und den Zeitraum, den dieses Buch sich vornimmt, ist ja so eine Zwischenzeit. Da wird jemand erwachsen, er verändert sich, biografische Gegebenheiten verändern sich, er zieht von dort nach eben Nantes. Peter Handke, weil du ihn genannt hast, hat einmal gesagt, böse ist, wer die Verwandlung ablehnt. Kannst du dazu Bezug nehmen? Also ist es vielleicht auch so etwas gewesen wie diese Vorstellung, dass sich dieser Zwischenraum, dieser Verwandlungsmoment an dieser Figur, die hier exponiert wird, interessiert?
Ja, tatsächlich handelt das Buch von einer Verwandlung. Also wie jemand von einem Jugendlichen eigentlich zu einem etwas weniger jugendlichen Erwachsenen wird, ja, einfach ein Stück reifer wird. Ja. Ich habe den Eindruck, meine Erfahrung war, dass das ein sehr langsamer Prozess ist, immer so zwei Schritte vor, dann drei zurück, dann doch nochmal zwei vor oder so. Und so ähnlich, glaube ich, geht es auch dem Protagonisten in diesem Buch. Weil wir über das Erzählen gesprochen haben, tatsächlich bei all meinen Büchern und bei dem, was am stärksten, also am Anfang steht immer die Idee bei mir, diesmal erzähle ich einfach nur eine Geschichte. Also diesmal mache ich es ganz einfach und nicht komplex. Ich bin dann dementsprechend überrascht, wenn ich in Kritiken lese, dass das irgendwie hochkomplex erzählt sei oder so, weil ich wollte es ja ganz einfach erzählen. da muss ich halt noch eine Ebene einziehen irgendwie. Aber das nur am Rande. Es handelt von einer Verwandlung, ja, ein kleines Erwachsenwerden. Und auch jemand, der seine Umgebung langsam aber sicher ein bisschen in den Blick bekommt. Ja, also das ist ja so eine Art historisches Hintergrundrauschen, das Buch durchzieht. Jetzt neben dieser Liebesgeschichte, die erzählt wird, die allein zu erzählen vielleicht tatsächlich ein bisschen trivial wäre, finde ich. Aber im Hintergrund, also der junge Mann kommt in Nantes an zu seinem Erasmus-Aufenthalt, just am 11. September 2001, in einer Kritik ist mal gestanden, jedem anderen würde man das übel nehmen, weil es zu plump ist, dieser Kunstgriff, aber irgendwie sei das in dem Buch sei es erträglich. Da muss ich zur Verteidigung sagen, in dem Buch ist sehr, sehr wenig autobiografisch eigentlich, aber das ist autobiografisch, also es haben wir nicht ausgedacht. Auch ich war in Nantes, Erasmus, und tatsächlich bin ich genauso angekommen. Und abgebildet wird in dem Buch eigentlich im Hintergrund so eine ganze Epoche, die damals begonnen hat, also von 9/11 eigentlich bis zum Sturm aufs Kapitol, mit so zwei kleinen, was soll ich das nennen, historische Echos, der 9/11 gefolgt von der Einnahme Kabuls durch die Amerikaner. Und dann der Sturm aufs Kapitol, gefolgt von der Einnahme Kabuls durch die Taliban wieder. Also das sind so die historischen Eckpunkte, die im Hintergrund beleuchtet werden. Und vor diesem Panorama bewegt sich eben dieser Tollpatsch der Liebe, wie er mal genannt wurde, und versucht eine Beziehung zu retten, die er eigentlich gar nicht retten will.
Er bleibt aber von diesen eben Ereignissen, ich wäre jetzt darauf zu sprechen gekommen, auf diesen historischen, politischen Rahmen, relativ unbeeindruckt, nicht? Also seine Geschichte findet zwar synchron zu diesen historischen Umbrüchen statt, aber lässt ihn recht unbeeindruckt, zumindest was diese historischen Fakten angeht. Überhaupt das politische und dein literarisches Tun. Engagierte Literatur im klassischen Sinne geht anders, aber dennoch nicht zuletzt in diesem Roman ist dieses politische Momentum doch sehr präsent, weil du vorher davon gesprochen hast, dass du vielleicht kämpferischer geworden bist. Meinst du vielleicht zum Beispiel auch das? Offenbar war es dir wichtig, diesen politischen, historischen Rahmen zu setzen.
Ja, das war mir sehr wichtig, weil wie soll ich sagen, ich habe vorhin kurz über die Autobiografie gesprochen, was bei mir tatsächlich immer autobiografisch ist, und das ist wohl immer das Einzige eigentlich, sind Zeit und Raum. Also mir geht's, ich weiß nicht warum, aber es geht mir meistens darum, einen bestimmten Ort zu beschreiben zu einer bestimmten Zeit. Und dieses Nantes 2001, 2002, das war einfach für mich eine sehr starke Atmosphäre, ein starker Eindruck, den ich irgendwie mitteilen wollte. Und als ich mich mit der Zeit beschäftigt habe, hatte ich einfach die Überzeugung gewonnen, dass damals unglaublich viel begonnen hat, was wir immer noch spüren oder lange gespürt haben in den Folgejahren. Und vieles haben wir damals überhaupt nicht begriffen. Und ich als junger Mensch habe genauso wenig oder vielleicht fast genauso wenig wie Dani begriffen, was da eigentlich rundherum passiert. Es ist auch nicht von ungefähr, dass Dani ja reist ja auch herum in Europa und er bewegt sich sehr oft an Schauplätzen, von denen wir wissen, dass die Schauplätze meistens von Attentaten oder anderen historischen Ereignissen waren. Er ist in Madrid, Atocha, er ist in Paris unterwegs in der Nähe von Bataclan und er sieht das alles ganz anders. Ich wollte etwas, wie soll ich sagen, sagen wir mal, malen oder zeigen, was mich oft beschäftigt, einfach wie die Dinge anders gesehen werden. Ja? Es ist fast so eine Art kubistisches Verfahren. Ja? Man stellt etwas dar, eben mit zwei Nasen, weil einmal sieht man es von der Seite, einmal von vorne. Ja? Also eine Figur oder eine Gitarre von allen Seiten gleichzeitig. Es verändert sich. Damals, als Dani in Nantes war, war der 11. September ist für ihn einfach der Tag seiner Ankunft. Heute sieht ihn jeder anders. Das Loire-Ufer, auf das er starrt, ist für ihn ein leerer Flecken Erde. Das war einige Jahrzehnte davor ein vibrierender Hafen. Der Hafen von Nantes war Jahrhunderte davor ein Sklavenhafen. Heute steht dort ein riesiges Denkmal. Für ihn war es einfach nur eine kleine Wüste, durch die er jeden Tag durchstapft. Ja. Und die Dinge verändern sich, ja. Auch die Musik, von der das Buch handelt, oder der Soundtrack zu dem Buch Noir Désir mit Le Vent nous portera. Damals das Lied der Stunde in Frankreich, das wirklich überall gelaufen ist. Damals war das eine Art leicht melancholische Hymne an die Freiheit und es steht einmal alles offen. Heute hört man das anders oder kann es vielleicht überhaupt nicht mehr hören, das Lied, weil man dann weiß, dass Bertrand Cantat, der Sänger, der das singt, zwei Jahre später seine Geliebte erschlagen hat und so weiter. Also diese Mehrfachbeleuchtung von Motiven war mir ein Anliegen.
Was Interessante finde ich, ist auch eben dieses spezifische Verhältnis, dass dieser Dani zu diesen historischen Ereignissen im Moment selbst aufnimmt. Aus der Literaturgeschichte kennen wir sehr viele Beispiele, wo anschaulich gemacht wird, nicht zuletzt bei Josef Roth zum Beispiel, wie Geschichte einzelne Individuen zermalt. Und dieser Dani ist immer am Rand, nicht? Es ist synchron, aber es trifft ihn eigentlich immer nur peripher und man kann nicht, er in der Situation kann nicht absehen, was das alles noch heißen wird. Müsste man sich vielleicht wenn man diesen literaturgeschichtlichen Bezug herstellen würde, wäre das sicher eine interessante Sache. Jedenfalls, Bewegung, weil du Arthur Rimbaud erwähnt hast, der wird ja dem Buch mit einem Zitat vorangestellt und zwar mit dem Satz, ich bin ein Fußgänger, mehr nicht. Du hast mehrmals erzählt, du hast oft im Auto geschrieben, schreibst gern im Zug. Ist dieses In-Bewegung-Sein auch für das schreibende Tun von Relevanz, also sehr praktisch gefragt?
Ja, ich denke schon. Es gibt da verschiedene Theorien dazu, welche Art von Bewegung oder das Gehen besonders gut sei, aus verschiedensten physiologischen Gründen. Aber ich glaube einfach, es geht darum, dass man irgendetwas macht, wo der Kopf frei ist und man ist aber beschäftigt. Ja? So wie beim Autofahren, da kann man jetzt schlecht irgendwie, wie soll ich sagen, Internet surfen, ja? Hoffentlich. Oder beim Duschen, beim Abwaschen. Vor kurzem habe ich eine Studie gelesen, warum einem beim Duschen so viele gute Ideen kommen. Ja, man ist beschäftigt, man muss was machen, aber es ist eben so stupide, dass man eben, der Kopf ist frei und dann wandern die Gedanken und dann kommt eine Idee. Ja. Ich glaube, dass es damit zu tun hat. Ja. Und zu dem Ausspruch von Rimbaud entwickelt der Dani ja auch eine ganz interessante These in dem Buch, in seiner Seminararbeit. Ja.
Man könnte dieses Buch von vielen Seiten aufmachen. Etwas, was wir aber dringend noch besprechen müssen, Michel Houellebecq, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Eben, ich habe gesagt, viele Autoren kommen darin vor. Böll, Handke, Ben, eben die schon erwähnten großen Franzosen, aber eben auch Michel Houellebecq ist ein zentraler Referenzpunkt dieses Dani in diesem Buch. Unlängst hat Sigrid Löffler ein sehr viel beachtetes Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, dass es gibt einen Autor, den sie verachtet, weil er seine Leserschaft verachtet, und das ist Michel Houellebecq. Was hältst du denn dagegen? Oder hältst du was dagegen?
Ich habe nicht den Eindruck, dass er seine Leserschaft verachtet. Also das ist mein Eindruck. Ich konnte Houellebecq nicht außen vor lassen, wenn ich von dieser Zeit erzähle, an diesem Ort, weil das war einfach der Autor der Stunde. Und das war damals ein unglaublich aufregender Autor, dem auch noch die Welt offen stand. Man wusste nicht, wohin er sich entwickeln wird. Ich glaube nicht, dass er sich günstig entwickelt hat, muss ich ehrlich sagen. Also meines Erachtens macht er zu viele Provokationen in letzter Zeit. Oft, er weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss, scheint mir, bei seinen öffentlichen Auftritten oder Aussagen. Und er provoziert Leute vielleicht zu Recht, aber in übertriebenem Ausmaß. Also er bringt sich dann selbst in Situationen, wo er, glaube ich, nicht hingehört. Aber wie gesagt, damals war er der Autor der Stunde, und diese frühen Gedichtbände, mit denen sich Dani beschäftigt, die damals geschrieben waren, und die ersten Romane, die Elementarteilchen und auch noch Plattform, die waren auch provokativ, aber eben aufregend. Und sie fügen sich auch sehr gut in Danis Geschichte ein. Also diese ersten Gedichtbände, das ist ein einziger großer Liebeskummer und ein Drogenproblem. Das ist mir erst nachher aufgefallen, dass das da ganz massiv drinnen ist. Das habe ich damals nicht verstanden. Also ich konnte den Houellebecq da schlecht rauslassen. Zum Zweiten kann ich dazu sagen, das ist eben Danis Houellebecq, beziehungsweise sagen wir mal mein Houellebecq. Der muss ja mit dem echten Houellebecq jetzt nicht so viel zu tun haben. Der Houellebecq in meinem Buch ist ja auch wieder eine literarische Figur. Und der Dani zieht sich ihm das raus, was ihn interessiert. Und das ist hauptsächlich, der Mann hat Liebeskummer und er ist allein und er ist total verzweifelt. Und er bringt das auf den Punkt. Ja, also was ich bei Houellebecq immer mochte, in den Gedichten, auch wenn sie jetzt keine formale Neuerfindung des Mediums Lyrik darstellen, er reimt da, was weiß ich, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir Extrawurst, da reimt er in dem französischen Alexandriner wunderschön auf, das Leben ist sinnlos und ich glaube, ich bringe mich bald um oder so. Ja? Und das ist ja, der Handke hat mal gesagt, in einem Gedicht kommen zwei getrennte Dinge zusammen, und genau das passiert hier, und das passiert etwas Drittes durch diese Addition, das größer ist als die Summe. Ja?
Andreas, wir sind bei dem Punkt angelangt, wo ich meine Gästinnen bzw. Gäste nach ihrem Alltagsgegenstand, ohne den sie den Alltag nur schwer bewältigen können, frage: Hast du uns was mitgebracht? Und wenn ja, was ist es?
Ja, es ist was ganz Banales. Ich packe es jetzt aus, passend zum Alltag. Es ist eine Kaffeetasse, die aus verschiedenen Gründen ist Kaffeetasse wichtig für mich. Es hat mit meinem Schreiben sehr stark zu tun, weil ich muss immer einen Kaffee trinken, wenn ich anfange zu schreiben. Zumindest glaube ich das. Es stimmt nicht. Ich habe mittlerweile herausgefunden, es stimmt nicht.
Man macht es trotzdem.
Ich brauche den Kaffee, um loszulegen. Und wenn ich dann auch nur Internet surfe oder E-Mails schreibe und das Schreiben dann viel später passiert, eben beim Duschen im Kopf oder so, aber der Kaffee muss am Anfang da sein. Ich glaube, auch in meinen Büchern spielen Kaffeetassen und Kaffeetrinken eine große Rolle. Das erste Buch beginnt damit, erstes Kapitel, das letzte Buch auch. Und dann...
Muss es die sein? Also es ist eine kleine weiße Tasse mit einer Blume drauf, mit zwei.
Ja, die Blume ist so blau-lila. Ich bin ja kein Botaniker, sondern eher so ein Anti-Botaniker. Mir ist alles was blau oder lila, es ist Krokus. Das ist wahrscheinlich falsch. Vielleicht ist das auch eine kleine Aster. Veilchen, ja.
Veilchen könnte es ja, vergiss mal nicht. Wobei ist es groß eigentlich dafür.
Also diese Tasse ist, muss ich sagen, ist auch relativ neu. Die habe ich erst seit einem Monat. Und meine Frau hat vorgeschlagen, dass ich diese Tasse nehmen soll, weil ich so ein Gewese mache um diese Tassen und schon fünfmal darauf hingewiesen habe, wie gut sie in der Hand liegt und so lange hängt. die habe ich vor kurzem gekauft in Piran und habe eine schöne Erinnerung daran. Also Piran, Slowenien, dort machen wir Urlaub immer und meine Frau und meine Kinder waren dabei und wir sind in so ein Geschäft gestolpert, das aussieht wie irgendwie der Laden von Meister Geppetto, wenn man sich vorstellt, von Pinocchio, also voller alter, verstaubter Holzdinge.
Und ich weiß genau, wo es ist. Laden, ja? Ja, die so eine Seitengasse gleich in der Nähe vom Tartini-Platz.
Ja, ja,
der
genau.
Der auch so eine Orgel drin hat. Und
genau,
so.
Der Mann ja, hat genau, so eine Orgel. Ja, ja. Der Mann sieht aus wie der Weihnachtsmann, nur ohne Bart.
Ja, genau, genau.
Und er hat uns gleich beschenkt mit allerlei Dingen und hat dann erzählt, dass er tatsächlich der Weihnachtsmann ist. Und zwar im Winter tritt er als Weihnachtsmann auf, monatelang. Insofern ist es für mich die Tasse vom Weihnachtsmann, was ich auch ganz schön finde, diese kleinen Märchen im Alltag und die positiven Erlebnisse, die man so hat, die einen immer ein Stück weiterbringen. Und ich bin dann nochmal vorbeigegangen und dann saß ein zweiter Mann drinnen, der tatsächlich aussah wie der Weihnachtsmann, der einen weißen Bart. Insofern mag ich die Tasse. Ja. Ich hab sie gekauft, um eine kaputt gewordene Tasse in unserer Unterkunft zu ersetzen, habe das aber nicht getan. Mit nach Hause genommen.
Aber es kann sein, dass wir jetzt, also dass du entdeckt hast, dass alle Weihnachtsmänner Europas vielleicht aus Piran kommen.
Ich habe die Vermutung, dass sie sich dort treffen. Ja.
Oder zumindest dort treffen.
Ja, also falls jemand vorbeikommt, da kann man hingehen und es ist wirklich leicht zu finden. Es ist auch unweit dieser Fußpflegestation, wo die halbe Südsteiermark hinfährt, wo diese Fische, die ich würde mir das nicht trauen, aber Fische.
Es ekelt mir so davor.
Fische, irgendwie die Haut von den Füßen essen. Aber wie gesagt, der Laden ist irgendwie das Gegenteil von diesem.
Ich habe witzigerweise, wir haben jetzt eine Gemeinsamkeit, Andreas, die tatsächlich, das werde ich mir merken, genau in diesem Laden habe ich mir vor, keine Ahnung, 10 Jahren, als mein Kind auf die Welt kam, einen Harlekin gekauft, so einen alten, habe den extra herrichtet, also so Stoff, der so schaukelt. Und den habe ich mir extra in Wien herrichten lassen und neu beziehen lassen, ein neues Sakko machen lassen. Und dieser Harlekin aus diesem Geschäft von diesem Mann hängt seit eben 10 Jahren in meiner Wohnung und schaukelt vor sich hin.
Ich kann dich nicht überraschen.
Nein, aber das ist eine schöne Überlappung jetzt, dass diese Tasse von dort ist, dieses Heferl. Andreas, wir nähern uns dem Ende und zwar sind wir bei meiner eingeführten Rubrik Meyers Fragen angelangt, die ich aber heute zur Abwechslung wieder mal mit den Fragen aus dem Fragebogen von Max Frisch ersetzen werde. Du kennst es vielleicht oder wenn auch nicht, ich stelle dir aus diesem bekannten Fragebogen von Max Frisch, auf den sich ja ohnehin auch der Schweizer Kollege Meyer bezieht, 3 Fragen. Ich werde im Anschluss daran auch den Zuhörerinnen aus diesem Fragebogen eine Frage stellen. Andreas Unterweger, die Fragen wären, und ich sehe, ich habe überhaupt nur 2 notiert, offenbar ist mir die Energie ausgegangen. Die erste wäre, wem wären Sie lieber nie begegnet?
Muss es eine Person sein? Oder
was auch immer.
Einem Holzbrett, das mir mal ins Auge geschlagen hat, als ich 19 Jahre alt war. Aber wäre ich lieber nicht begegnet, ja.
Was hatte das zur Folge?
Operation, man sieht eine größere Iris und sehe jetzt schon nicht mehr so gut drauf auf dem Auge. Also war nicht so angenehm, die ganze Geschichte.
Die zweite und letzte Frage wäre, wofür sind Sie dankbar?
Für sehr viele Dinge. Ich habe es schon erwähnt, also für meine Familie bin ich sehr dankbar. Meine Frau und meine beiden Mädchen. Ich bin sehr dankbar, dass ich in Österreich leben kann, in Frieden leben kann, dass ich gesund bin, trotz der gelegentlichen Holzbretter. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich mir meinen Traum vom Schreiben erfüllen konnte, dass ich tatsächlich Bücher geschrieben habe irgendwann. Also das konnte ich 10 Jahre lang nicht glauben, dass mir das je gelingen wird. Und es ist gelungen, ja. Also vielleicht auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Es können sich Träume erfüllen und wenn man einfach weitermacht, ja.
Weitermachen ist immer ein gutes Stichwort, finde ich. Die Frage für die Zuhörerinnen lautet aus dem Max Frischschen Fragebogen: Was fehlt Ihnen zum Glück? Schreiben Sie uns unter podcast@gastland-leipzig23.at. Sie bekommen, wenn wir, also die Redaktion, entscheidet, dass Ihre Antwort besonders originell sein wird, ein signiertes Buch von Andreas Unterweger, eben seinen jüngsten Roman, den wir zumindest in ein paar Aspekten besprochen haben. Ihre Antwort bitte an podcast@gastland-leipzig23.at. So. Jetzt sind wir am Ende angelangt, lieber Andreas Unterweger. Danke für deine Zeit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und auskunftswillig warst und für das Gespräch. Und den Zuhörerinnen danke fürs Interesse. Frei nach Ernst Jandl, das sei kein Scheißen-Podcast. Ich wünsche mir, dass das die Runde macht. Es hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, aber ich glaube dran, dass sich das durchsetzt. Das sei kein Scheißen-Podcast. Lieber Andreas Unterweger, vielen Dank.
Ja, ich danke und so long.
So long. Bleiben Sie unserem Literaturpodcast gewogen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst. Meine nächste Gästin wird sein, das weiß ich jetzt schon, Tanja Reich.
Mehr Eus, wir mir. Literaturgespräche mit Katja Gasser ist eine Produktion von Happy House Media. Beauftragt mit freundlicher Unterstützung des Landes Kärnten für Gastland Österreich auf der Leipziger Buchmesse 23. Die redaktionelle Hoheit liegt bei Katja Gasser. Produziert wurde der Podcast von Isabella Ferenzi und Tatjana Lukasch mit Originalmusik von Jelena Bobrcan und Sounddesign von Martin Unterlechner. Wenn Ihnen die Show gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast. Neue Folgen erscheinen 2-wöchentlich jeweils am Montag. Erzählen Sie Ihren Freunden davon und hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Dieser Podcast ist Teil des Gastlandauftritts Österreichs auf der Leipziger Buchmesse 2023. Neben den Gesprächen mit österreichischen Autorinnen werden wir Sie hier auch regelmäßig mit Live-Mitschnitten von Lesungen, Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen aus dem umfangreichen Festivalprogramm versorgen. Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns unter podcast@gastland-leipzig23.at. Für Fotos und einen Blick hinter die Kulissen folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter oder schauen Sie auf unserer Website gastland-leipzig23.at vorbei. Alle Links dazu finden Sie in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.